Der Tag danach. Höhenflug. Cruise Control. Sophomore. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Sportwetten-Podcasts Against the Odds. Es ist passiert! Wir haben es geschafft. Erster Tag, erster Sieg, ein guter Start. Relativ ungefährdet katapultieren uns die Miami Heat und die Houston Rockets eine Stufe weiter auf der Leiter. Ohne große Probleme verdreifachen wir unseren Einsatz. Und schaut man sich die anderen Ergebnisse an, haben wir echt Glück gehabt, dass das so ungefährdet war. Die Lakers und die Bucks werden beide vom Parkett geputzt und beginnen ihre Playoff-Serien mit Niederlagen, mit völlig überraschenden Niederlagen. Jetzt könnte man bei den Bucks wirklich sagen, damit hätte man gar nicht gerechnet. Die Lakers ja in der Bubble noch nicht so wirklich zur Entfaltung gekommen. Aber was soll's? Unsere Spiele ohne Probleme. Und wir bewegen uns natürlich jetzt eine Stufe weiter auf der Leiter. Und ganz nach dem Motto Never Change a Running System bleiben wir auch heute jetzt erstmal bei der NBA. Und zwar schauen wir uns das Spiel 2 der Playoff-Serie in der ersten Runde zwischen den Denver Nuggets und den Utah Jazz an. In Spiel 1 benötigten die Nuggets noch eine Overtime, um dann mit 10 Punkten Vorsprung gegen die Utah Jazz in einem krassen Shootout zu gewinnen. Die meiste Zeit waren jedoch die Jazz das führende Team und es war bis zum Ende eigentlich eine knappe Begegnung. Die Jazz haben sich dann am Ende in der Overtime zu viele Turnover geleistet und dann die Dreier nicht mehr in der Frequenz getroffen, wie sie es das ganze Spiel über geschafft haben. Was natürlich ganz klar in Erinnerung bleibt, ist die geschichtsträchtige Leistung von Donovan Mitchell, der 57 Punkte insgesamt inklusive Overtime aufgelegt hat und damit fast einen Playoff-Rekord von Michael Jordan pulverisiert hätte. Alles in allem kann man die erste Begegnung, glaube ich, auch wirklich auf diese zwei Aspekte begrenzen. Zum einen Donovan Mitchell, der mit ein bisschen Unterstützung von Jordan Clarkson unfassbar gespielt hat, hat alles getroffen, war in jedem Ballbesitz der Fokus der ja wirklich Shorthanded Jazz, ne? Die Jazz ja mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Mike Conley fehlt, Bojan Bogdanovic fehlt. Also elementare Spieler der Starting Five eigentlich. Ja, und auf der anderen Seite war da die Two-Man-Show und eine wirklich gute Bankleistung der Denver Nuggets. Die Two-Man-Show bestehend aus Nikola Jokic und Nikola Jokic und Jamal Murray, Entschuldigung. Ich hatte irgendwie Gary Harris im Kopf, aber Gary Harris hat nicht gespielt bei den Denver Nuggets. Ja, die beiden, das Tandem mit Pick-and-Roll laufen, Aufposten von Jokic, das war unfassbar gut, wirklich. Das war unfassbar gut und hat eigentlich gezeigt, wie flexibel die Denver Nuggets sind. Vor allem auch, weil sie wirklich viel Unterstützung über die Bank bekommen haben. Monte Morris hat viel getroffen von der Bank und dabei hat eigentlich der Shootingstar in der Bubble, nämlich Michael Porter Jr., der abseits des Feldes ja ein bisschen durch kontroverse Aussagen ganz gerne mal auffällt und dessen Blick man auf die aktuelle Pandemie vielleicht nicht unbedingt teilen muss und auch gar nicht teilen sollte. Der hat ja eigentlich innerhalb der Bubble alles getroffen und gerade als Murray noch ausgefallen ist, da ganz klar den Spot als Nummer 1 Scorer eingenommen. Er war so ein bisschen im Hintergrund, aber da erwarte ich mir jetzt für die kommende Partie auch nochmal eine Steigerung. Ja, die Jazz bräuchten einfach aufgrund der Ausfälle, glaube ich, jetzt für Spiel 2 eine ähnliche krasse Performance von Donovan Mitchell. Und da weiß ich nicht, ob das so wahrscheinlich ist. Ich meine, der Junge legt 57 Punkte auf und lässt wirklich leicht aussehen. Aber ja, es ist auch kein Regular-Season-Basketball, ne? Teams können sich viel besser auf Gegner einstellen, haben Zeit auch das einfach zu besprechen und sich, ja, wie gesagt, sich darauf einzustellen. Man spielt das Team nicht nur einmal und ist am nächsten Tag wieder am anderen Ende des Landes. Man ist jetzt in Orlando, man ist zusammen die ganze Zeit und sieht sich eigentlich, glaube ich, nur diesem großen Stolperstein entgegengesetzt. Wenn man Mitchell stoppen kann, werden die Jazz, glaube ich, die Serie nicht gewinnen können. Man muss ihn noch nicht mal stoppen, man muss ihn eindämmen. Stoppen wirst du Mitchell wahrscheinlich nicht können. Zusätzlich würden die Jazz eine krasse Steigerung von ihren Rotationsspielern oder Rollenspielern, Royce O'Neal vor allem und Joe Ingles, brauchen. Rudy Gobert war solide, der Center der Utah Jazz, hatte, glaube ich, 17 Punkte und hat wirklich sehr gut verteidigt. Der Mann, der Franzose, ja eh All-Star-Verteidiger, der hat Jokic teilweise unterm Korb das Leben schwer gemacht. Wenn Jokic sich allerdings nach draußen bewegt hat, sah man dann auch, dass Gobert einfach ein klassischer Center ist und in der Bewegungsfreiheit natürlich oder in seiner Möglichkeit, Matchups zu switchen, einfach eingeschränkt ist. Und offensiv ist er natürlich, er ist wirklich der klassische Center noch. Man sieht ihn also nur direkt unter dem Korb, inside the paint quasi. Und das ist natürlich für eine gute Verteidigung, wie die Denver Nuggets die teilweise spielen kann, auch wirklich dann etwas zu leicht ausrechenbar, vielleicht auch über die Dauer einer Playoff-Serie. Denver konnte sich ganz und gar auf ihre Two-Man-Show verlassen. Gary Harris mit über 30 Punkten, Jokic mit einem Double-Double. Und ja, und zusätzlich hat man dann auch noch Leistung von der Bank bekommen, ne? Vor allem durch zum Beispiel Monty Morris. Und Utah im Vergleich, da kam von der Bank eigentlich nur Jordan Clarkson, der für Aufruhr gesorgt hat. Und ja, ich denke, auf Dauer wird das schwierig für Utah werden, die Leistung von Mitchell zu duplizieren und da erfolgreich in dieser Serie gegen die Nuggets zu sein. Ich glaube, das macht dann auch den Unterschied. Die Denver Nuggets sind variabler. Die verletzungs- und ausfallgeplagten Utah Jazz müssen sich zu sehr auf Donovan Mitchell konzentrieren. Und ich denke, Denver wird Mitchell besser containen können, besser im Zaun halten können und nicht nochmal eine genauso große Explosion leistungs- und scorertechnisch wie in Spiel 1 zulassen. Daher muss unser erster Pick im Grunde daraus bestehen, dass wir die Denver Nuggets auswählen, die dann auf 2-0 gegen die Utah Jazz heute erhöhen werden und damit ihre Chancen enorm steigern, in die nächste Playoff-Runde einzuziehen. Die Quoten bei Tipico liegen dort derzeit bei 1,5. Das nehmen wir in unsere zweite Leiterherausforderung quasi mit auf und ergänzen es mit dem nächsten Spiel, das nächste Spiel. Wir bleiben wieder in der NBA. Und zwar ist es die zweite Partie im Erstrunden-Matchup der LA Clippers gegen die Dallas Mavericks. Die Clippers gewannen am Ende mit 8 Punkten Vorsprung das Spiel 1, angeführt von tollen Leistungen von Paul George und Kawhi Leonard, ergänzt durch die wie zumeist effizienten Bankspieler. Alles in allem die Clippers natürlich in ein Bombenroster, eine Bombenrotation, können immer noch was nachlegen von der Bank. Und selbst wenn ein Star mal nicht so rund läuft, haben sie immer noch Spieler, auf die sie sich verlassen können und von denen auf jeden Fall dann Punkte kommen. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, glaube ich, was man gerade bei strauchelnden Erstrundenfavoriten jetzt gerade sieht. Milwaukee, Giannis war zwar da, aber abseits von Giannis war da nicht viel. Und das gleiche Problem hatten auch LeBron und Davis in LA. Und das ist wirklich eine Problematik. Die haben die Clippers so nicht. Ne? Die Clippers sind sehr breit. Die Clippers können ja quasi wahrscheinlich eine konkurrenzfähige, komplette Starting Five abseits von Kawhi und Paul George aufstellen, die wahrscheinlich das ein oder andere Team immer noch in Bedrängnis bringen würde. Was man den Clippers immer so ein bisschen vorwirft, dass sie so ein bisschen on und off sind, ne? Dass sie nicht immer mit 100% da sind, nicht immer so verteidigen, wie sie es könnten. Paul George und Kawhi Leonard sind A-Klasse, A-Güte Verteidiger, All-Star-Verteidiger. Und ich denke, aber dass es wirklich für Dallas schwer wird, die Serie am Ende für sich zu entscheiden. Aber wenn man sieht, wie das Spiel gelaufen ist, hatte Dallas das ganze Spiel über seine Chancen, ne? Luka Doncic hat brilliert, wurde unterstützt von draußen von Steph Curry und allen voran Kristaps Porzingis. Und da kommen wir zum Knackpunkt in Spiel 1. Kristaps Porzingis hat zwei technische Fouls kassiert und musste Ende des dritten Viertels raus. Und das hat die ganze Dynamik des Spiels verändert. Bis dahin ging es vor und zurück. Das war ein klassisches Back-and-Forth-Spiel. Clippers waren in Führung, Dallas waren in Führung. Keiner konnte sich wirklich absetzen und es war wirklich lange Zeit nicht offen, wer das Spiel für sich entscheiden würde, nachdem Porzingis dann raus musste. Und ja, regeltechnisch wird es wahrscheinlich okay sein, Dazu hat zum Beispiel auch Dre Vogt im Gut Next Podcast eine gute Ausführung gemacht. Wenn man da penibel auf die Regeln schaut, okay, dann können die Refs das machen. Porzingis wurde aufgrund von zwei Situationen des Spieles verwiesen. In der ersten Situation regte er sich etwas fäusteschwingend über eine Entscheidung gegen ihn auf, das gegen ihn dann Foul gepfiffen worden ist, was auch kein Foul war. Dennoch, gut, dafür kassierst du ein T, ein technisches Foul, das ist in Ordnung, damit musst du leben und dann musst du dich eigentlich zügeln. Ne? Das kann man Dallas vorwerfen, das kann man Porzingis vorwerfen. Als dann Marcus Morris mit Luka Doncic aneinander geraten ist, stellte sich Porzingis so ein bisschen in eine kleine Rudelbildung dazwischen und dann kam es zu einer kleinen Schubserei. Die Refs schauten sich das an, es gab für beide T. Für Porzingis das zweite T. Und wer die Rolle von Porzingis die Saison bei den Mavs kennt, natürlich ist das eigentlich ein Power Forward oder ein Center, aber er ist natürlich ja einer der letzten Einhörner der NBA. Ne? Der Junge ist 2,13 groß und kann alles. Der kann werfen, der kann den Ball handeln. Er ist ja eher 2,13 Meter großer Shooting Guard diese Saison. Und das war wirklich so ein kleiner Backbreaker. Ne? Auf einmal hatte Doncic nicht mehr die Option, mit ihm Pick and Roll zu laufen und Entlastung zu sorgen und vielleicht die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und dass Porzingis vielleicht hinter der Drei-Punkte-Linie dann steht und die Dinger einfach auch zusätzlich verwandelt. Und ich denke, das war der ausschlaggebende Punkt, warum Dallas am Ende nicht mithalten konnte. Und jetzt gehen wir aber nicht auf den reinen Sieg von Dallas, denn das Matchup, glaube ich, kann wirklich wieder in beide Richtungen gehen. Einfach von der Qualität in der Tiefe müsste man eigentlich auch die Clippers weiterhin favorisieren. Allerdings ist die Quote ziemlich hoch für Dallas. Also Dallas hat für eine normale Siegquote eine Dreierquote. Schaut man sich jetzt den Spread an, so bietet Tipico ein Punkt Spread mit 0,75, mit 7,5 Punkten an. Das heißt, Dallas darf mit 7 Punkten gegen die Clippers verlieren und dafür bekommen wir trotzdem eine 1,75er Quote. Und die Quote nehmen wir in diesem Fall. Ich denke, es wird Porzingis wird angestachelt sein. Die Mavs werden sich ein bisschen betrogen fühlen und wissen, 2-0, wenn man die Serie gewinnen will, darf man die Clippers um Kawhi, gerade um Playoff Kawhi und um Paul George nicht 2-0 herschenken. Also wenn die Clippers 2-0 in Führung gehen, denke ich, wird das auf lange Sicht gesehen nichts mehr. Und ich glaube, das wissen die Mavericks auch. Und deshalb werden die Mavs alles daran geben, die Serie auszugleichen. Ob sie es dann am Ende schaffen, steht in den Sternen. Für ganz Freunde des Risikos, für risikofreudige Spieler, nimmt die Dreierquote. Ich logge für uns die 1,75er-Quote ein, weil ich denke, es wird bis zum Ende spannend. Und in welche Richtung das Pendel ausschlägt, das werden wir dann hoffentlich bei einem späten Spiel sehen. Wer die Möglichkeit hat und entweder eine Nachteule ist oder mal nicht pennen kann. Oder vielleicht ja Urlaub hat, wer in der freudigen Position ist. Ja, dem wünsche ich viel Spaß. Ich glaube, das wird ein Top-Spiel. Und das war das zweite Spiel in unserem Leitersystem. Und um das Ganze jetzt noch abzurunden, verlassen wir die NBA jetzt zum ersten Mal in unserer kurzen Historie dieses Formates und widmen uns für Freunde des Schlagballspiels, der MLB. Ich weiß ja hier von einem Hörer, der das hoffentlich heute hört. Grüße an den Tobi. Hallo Runner Tobi. Grüße an die MSPWG. Und ich bin anders als der Tobi ein außerordentlicher Freund des Schlagballspiels und von Baseball. Und da schauen wir uns folgendes Matchup an. Und zwar sind die Dodgers zu Gast in Seattle. Im Rahmen einer 4-Spiele-Serie treffen die beiden Mannschaften jetzt zum dritten Mal aufeinander. Die Dodgers konnten beide zuvorigen Spiele knapp gewinnen. Einmal 11 zu 9, einmal 1, also 2 zu 1 aus Dodgers Sicht. Und das dritte wird dann heute Nacht gegen 2:10 Uhr beginnen. Ich glaube, bei Baseball sagt man nicht angepfiffen, deswegen sage ich jetzt beginnen. Ich möchte auch die Leistung der Mariners wirklich nicht schmälern, weil auf dem Papier sind die natürlich maßlos unterlegen den Dodgers, die natürlich ein Hammer-Line-Up, ein Hammer-Roster haben, eine extrem starke Starting-Rotation und auch einer der besten Bullpens in der MLB. Aber es wirkte schon so, auch wenn alle Spiele knapp waren, dass die Dodgers nicht die ganze Zeit am Maximum spielten, mit voller Intensität und immer, wenn es sein musste, im richtigen Moment nochmal zulegen konnten, offensiv. Und ich denke, das wird sich jetzt in Spiel 3 leider auch nicht ändern. Die Dodgers werden sich hier meiner Meinung nach das dritte Spiel schnappen und auf den Sweep in dieser Four-Game-Series zusteuern. Die beiden Starting-Pitcher in diesem Matchup sind Julio Urias und Tajuan Walker. Ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Mexikaner oder mexikanische Vorbildung habe ich nicht. Beide bilden ja eher so die Ende der Rotation, also aber konnten trotzdem in dieser kurzen Saison schon Qualität nachweisen. Urias hat einen ERA von 2,53, lässt also im Schnitt über 7 Innings 2,53 Runs zu, also 2,53 Punkte des Gegners, und wirft 13 Schläger, 13 Hitter, 13 Offensivspieler des gegnerischen Teams bisher aus, also mit Strikes. Und lediglich der Whip, also wie viel Walks und Hits der Spieler zulässt, der ist noch ein bisschen hoch. Allerdings ähnlich hoch und sogar noch ein bisschen niedriger, als der bei Tajuan Walker ist. Walker hat einen etwas höheren ERA, lässt also im Grunde ein bisschen mehr Punkte zu. Der liegt bei knapp über 4. Urias konnte beide seiner Starts gewinnen. Walker steht da bei 1 und 2. Alleine vom Pitching kann man wahrscheinlich ein enges Spiel erwarten. Ich denke aber, dass das Line-Up der Dodgers um den neu akquirierten Mookie Betts, Grüße an Andreas, von den Boston Red Sox, einfach zu angsteinflößend ist. Ich meine, die können an jeder Stelle der Rotation scoren. Die können, ob das Position 1 ist oder Position 7, völlig egal. Die Dodgers können jederzeit Punkte erzielen und werden, glaube ich, relativ schnell an Walker rankommen. Und das Bullpen der Seattle Mariners lässt mir dann doch zu viele Fragen offen, als wenn ich denke, dass die Mariners sich da beim Rubber Game eine Chance erspielen könnten, das Spiel dann wirklich am Ende zu gewinnen. Deswegen nehmen wir dieses Spiel. Tipico gibt dafür eine 1,4er-Quote und kombinieren wir diese Quote mit den vorherigen Tipps, erhalten wir eine Quote von 3,57. Wir setzen wieder einen Zehner. Wir behalten uns den Puffer von 20 Euro und dann noch 10 Euro reingewinnen erstmal da. Und ja, ich bin da optimistisch, dass das klappt, die drei Spiele für die nächste Stufe auf der Leiter. Und wir sehen uns morgen. Gut Tipp!